Flora International, die eine Welt aus vielen Perspektiven.
Herzlich willkommen bei der Radiosendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit auf Radio Lora München. Heute im Studio mit mir Monika Seiler. Hallo Monika.
Und Silvia Schwarz. Hallo Silvia.
Wir haben heute wieder spannende Themen im Programm. Wir starten mit einem Rückblick auf den Internationalen Frauenkampftag am 8. März, haben Eindrücke vom Ostermarsch mitgebracht, der am 30. März in München stattfand, und wir werden am Ende der Sendung noch ein paar Hinweise auf die nächsten Termine geben.
Zunächst wollen wir auf den diesjährigen Internationalen Frauenkampftag in München zurückblicken. Vermutlich wissen nicht alle Hörerinnen, dass wir den Internationalen Frauentag Clara Zetkin zu verdanken haben, die bereits 1910 dessen Einführung forderte. Erstmals fand der Frauentag am 19. März 1911 statt. 1921 wurde sein Datum durch einen Beschluss der Zweiten Internationalen Konferenz kommunistischer Frauen in Moskau auf den 8. März festgelegt. Schon damals waren es die Frauen, die vor dem zunehmenden Säbelrasseln gewarnt hatten, das in den Ersten Weltkrieg mündete. Erst 1975 erklärten die Vereinten Nationen den 8. März zum Internationalen Tag für Frauenrechte und Weltfrieden. 1911 hatten die Frauen Wahlrecht und Gleichberechtigung gefordert. Das Wahlrecht erhielten wir 1918. Doch auf wirkliche Gleichberechtigung warten wir noch immer. Nicht zuletzt in Parlamenten und Chefetagen. Für uns ist der 8. März daher ein Frauenkampftag, da wir weiterhin für Frauenrechte kämpfen müssen. Daher hat sich in München das Bündnis 8. März entwickelt. Ein Zusammenschluss unterschiedlichster Organisationen und Gruppierungen.
Und wir als Internationale Frauenliga sind Teil dieses Bündnisses, das jedes Jahr die Demonstration zum 8. März organisiert. Wir beide, Monika, vertreten ja die Internationale Frauenliga im Bündnis. Und dieses Jahr warst du auf der Bühne, und zwar als Moderatorin. Und wir hören uns deine Einleitung bei der Auftaktkundgebung am 8. März in München an.
Seit über 100 Jahren gehen am 8. März, dem Internationalen Frauenkampftag, weltweit Millionen Menschen für Gleichberechtigung und ein sicheres Leben auf die Straße. Denn in dieser Gesellschaft werden Menschen immer noch aufgrund ihres Geschlechts unterdrückt. Vor einem Jahr standen wir hier ebenfalls mit 6.000 Menschen zusammen und haben ein starkes Zeichen gesetzt. Gegen Krieg und gegen geschlechtsspezifische Unterdrückung. Auch nach wie vor gilt es, laut zu sein, Frauen laut zu sein und den Ungerechtigkeiten auf der Welt etwas entgegenzusetzen. Der blutige Krieg in der Ukraine findet kein Ende. Im Nahen Osten herrscht Krieg. Auf dem afrikanischen Kontinent werden Stellvertreterkriege geführt. Jeder Krieg hinterlässt verheerende Zustände, an denen ist die Kirche auch nicht unschuldig, und die kommen natürlich wieder dazwischen. Wir sind aber lauter! Vor allem am Frauenkampftag. Die Bevölkerung kann in diesen Kriegen nichts gewinnen, nur verlieren. Leidtragende sind auch in diesen Fällen oft Frauen und Mädchen. Gerade für sie geht die Unterdrückung weiter und ihre Rechte werden ihnen genommen. Vor allem auch durch brutalste sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Damit muss endlich Schluss sein. Wir kämpfen für Frieden auf der Welt.
Genau so ist es, Monika. Wir als Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit kämpfen für Frauenrechte, aber auch für Frieden auf der Welt. Und um Frieden steht es ja gerade ziemlich schlecht. Du hast einleitend den Krieg in der Ukraine erwähnt.
Ja, dieses Jahr war der Krieg ein großes Thema, denn Frauen sind in vieler Hinsicht Opfer von Krieg und kriegerischen Auseinandersetzungen. Wir als Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit sind uns dabei unserer besonderen Geschichte und Verantwortung bewusst. Mitten im Ersten Weltkrieg trafen sich 1200 Frauen unter größten Schwierigkeiten aus 12 kriegsführenden und neutralen Ländern in Den Haag, um sich für Frieden einzusetzen. Bei diesem Treffen im April 1915 wurde die Internationale Frauenliga gegründet von mutigen Frauen, die wagten, was heute noch notwendig und mutig zugleich ist, den Frieden überhaupt zu denken. Dies gilt auch für die Ukraine. Wir verurteilen Putins Angriffskrieg, aber wir müssen den Gedanken an Frieden wagen. Auch in Solidarität mit den Frauen, die aus der Ukraine vor Zerstörung, Gewalt und Tod flüchten mussten. Über 1 Million Menschen aus der Ukraine sind seit Beginn des Krieges im Februar 2022 nach Deutschland geflohen. 80% davon waren Frauen und Kinder.
Und der Krieg in der Ukraine ist ja nicht der einzige Krieg, der uns derzeit beschäftigt. Bevor wir aber über den Krieg in Gaza-Israel sprechen, wird es Zeit für etwas Musik. Monika, was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe einen Klassiker, eine Hymne der Bürgerrechts- und Frauenbewegung dabei, die genau auf den Punkt bringt, was wir wollen. Respekt. Und genau so heißt auch der Song von Aretha Franklin.
Wir sind wieder zurück im Studio von Radio Lora München bei der Radiosendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Heute mit unserem Bericht über den 8. März, den Internationalen Frauenkampftag in München.
Ein Schwerpunkt des diesjährigen Frauenkampftages war das Thema Frauen in Kriegen und Konflikt. Silvia, du hast bei der Kundgebung unter anderem ein Statement zum Krieg in Gaza vorgetragen. Da wollen wir jetzt reinhören.
Hallo München! Schön, dass heute wieder so viele hier am Marienplatz sind. Ja, wir Frauen fordern Frieden. Denn es sind Frauen und Kinder, die von bewaffneten Konflikten und Kriegen immer und überall am stärksten betroffen sind. Am 8. März, dem Internationalen Tag für die Rechte der Frauen und den Weltfrieden, müssen wir uns mit allen Frauen und Mädchen solidarisieren, die von Kriegen betroffen sind, sei es in der Ukraine, im Sudan oder den fast vergessenen Kriegen, unter anderem im Kongo und im Jemen. Zurzeit gibt es weltweit mehr als 100 bewaffnete Konflikte. Doch die Öffentlichkeit hier in Deutschland konzentriert sich auf nur wenige. Dies gilt vor allem für den Krieg in Israel-Gaza. Wir verurteilen aufs Schärfste den Überfall der Terrororganisation Hamas, die am 7.10. gezielt sexualisierte Gewalt zur Demütigung ihres Feindes Israel gegen Frauen und Mädchen eingesetzt hat. Wo bleibt die internationale Solidarität mit den israelischen Frauen und Mädchen? Sexualisierte Gewalt in kriegerischen Auseinandersetzungen ist eine Menschenrechtsverletzung, die aufgeklärt und geahndet werden muss. Wir fordern von der Bundesregierung, sich für die Befreiung der aus Israel verschleppten Geiseln, insbesondere der Frauen und Mädchen, einzusetzen. Und auch die, die jetzt das stören und hören wollen, das müssen wir hier und heute am 8. März wirklich einfordern. Wir verurteilen ebenso deutlich die andauernden israelischen Angriffe. Eine kollektive Bestrafung der Zivilbevölkerung in Gaza und die Bombardierung von zivilen Einrichtungen wie Krankenhäusern sind völkerrechtswidrig und müssen sofort beendet werden. Seit dem 7. Oktober wurden geschätzt, die Zahlen sind natürlich nicht exakt, aber geschätzt mehr als 30.000 Menschen in Gaza schon getötet worden. Und nach UN Women sind 70% davon Frauen und Kinder. Schon vorher war ja das Leben, tägliche Leben in Palästina geprägt von Unsicherheit und Bedrohung durch die israelische Besatzung, was den Kampf der Frauen dort für ihre Rechte fast unmöglich macht. Deutschland hat den Internationalen Gerichtshof in Den Haag 2008 anerkannt und muss daher auch alles tun, um dessen Urteil vom 26. Januar auf der Grundlage der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes umzusetzen, statt den Krieg durch weitere Waffenlieferungen anzuheizen.
Danke, liebe Silvia. Du hast die wesentlichen Aspekte in deiner Rede beim 8. März auf den Punkt gebracht. Im Mitschnitt deines Statements war deutlich zu hören, dass es auch Buhrufe gab. Dafür gibt es keinerlei Rechtfertigung, denn unser Einsatz gilt allen Frauen und Menschenrechten weltweit, auch in Gaza und Israel. Und ausgerechnet dafür werden wir angefeindet von beiden Seiten. Um es nochmals deutlich zu machen, die Hamas ist keine Befreiungs- oder Widerstandsbewegung. Die brutale Schändung von Frauen und Mädchen und das Massaker von 1200 Menschen ist Terrorismus. Aber wir verurteilen auch die Bombardierung der Zivilbevölkerung in Gaza durch die israelische Regierung sowie die rassistischen Übergriffe israelischer Siedler gegen PalästinenserInnen, übrigens gemeinsam mit den Menschenrechtsbewegungen in Israel, die auch heute wieder zu Tausenden auf die Straße gegangen sind. Wir lassen uns von Buhrufen nicht einschüchtern. Bevor wir uns dem nächsten Thema zuwenden, gibt es noch einmal Musik und Silvia hat uns einen passenden Song mitgebracht.
Und dieser Song heißt Prayer of the Mothers. Ein Lied der kanadisch-israelischen Sängerin und Friedensaktivistin Yael Deckelbaum. Es entstand zusammen mit Frauen der Bewegung Women Wage Peace, die sich für eine friedliche und gewaltfreie Lösung des israelisch-palästinensischen Konfliktes einsetzen. Die Bewegung bringt seit ihrem Entstehen im Sommer 2014 während der damaligen Eskalation des Konfliktes in Gaza Frauen aller Religionen und Nationen zusammen, um einen Dialog zur Beendigung von Krieg und Gewalt in Gang zu bringen. Und zwar durch die Kraft und die Stimmen von Frauen. Und einige dieser Stimmen hören wir uns jetzt an. Willkommen zurück bei Radio Lora München und unserem Rückblick auf den Internationalen Frauenkampftag. Neben dem Thema Frauen in Kriegen und Konflikten gab es noch weitere Schwerpunktthemen an diesem Tag. Eines davon ist das Thema Frauen und Flucht. Denn Kriege sind einer der vielen Gründe für die Flucht von Frauen, Monika.
Ja, wir hatten bereits erwähnt, dass Frauen vor dem Krieg in der Ukraine Schutz bei uns suchen. Aber nicht nur Kriege sind Fluchtgründe für Frauen, die auf ihrer Flucht weiteren Gefahren ausgesetzt sind. Auch politische Aktivistinnen, etwa aus Belarus, müssen vor Willkür und Gewalt fliehen. Das gilt auch für Kurdinnen, wie Gül Tolay vom kurdischen Frauenverband berichtet. Ihr Statement am 8. März bei der Auftaktkundgebung hören wir uns jetzt an.
Hallo München, hallo liebe tolle Frauen! Liebe Freundinnen und Freunde, liebe alle, schön, dass ihr da seid. Die Kriege und die daraus resultierten Lebensbedingungen machen es den Menschen teilweise unmöglich, in ihrer Heimat zu bleiben und zwingen viele zur Flucht. Schaffen sie es, die tödlichen EU-Außengrenzen zu überwinden und nach Deutschland zu gelangen, werden sie hier Geflüchtete und Migrantinnen von der AfD, aber auch der Ampelregierung als Sündenböcke für die gesellschaftlichen Krise benutzt. Rassismus und harte Abschiebegesetze ist das, was sie hier zu befürchten haben. Gerade Frauen sind häufig aus Gründen geschlechterspezifischer Gewalt zur Flucht gezwungen. Sie fliehen vor Zwangsprostitution, Zwangsheirat oder Genitalverstümmelung. Dies ist auch in einer Genfer Flüchtlingskonvention berücksichtigt und muss von Ländern wie Deutschland besonders beachtet werden, auch in den Asylverfahren. Zunehmend müssen Menschen aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels flüchten. Auch hier sind Frauen besonders betroffen. Wie die Vorrednerin bereits dargestellt hat, sind Frauen in Kriege und kriegerischen Auseinandersetzungen besonders gefährdet und brauchen daher als Geflüchtete Schutz und Solidarität. Doch statt Unterstützung zu erhalten, erfahren sie hier in Deutschland häufig rassistische Ausgrenzung und Anfeindungen. Nicht nur von AfD-Hetzern. Zynische Gedankenspiele wie die Auslagerung von Asylsuchenden in Ländern wie Ruanda sind menschenverachtend.
Und solche menschenverachtenden Ideen, Monika, bringen uns zu unserem nächsten Thema. Dazu mehr von dir.
Am Internationalen Frauenkampftag solidarisieren wir uns nicht nur mit den Opfern von Unterdrückung, Diskriminierung und Gewalt, sondern fordern vor allem unsere Rechte als Frauen. Im Juni finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Der Spitzenkandidat der AfD, Maximilian Krah, hat jüngst den Feminismus mit einem Krebsgeschwür verglichen. Feministinnen seien hässlich. Und die AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst bezeichnete die Frauenquote als Tittensozialismus. Solche Beispiele diskriminierender Frauenverachtung bedrohen die Errungenschaften des Feminismus und vergiften die gesellschaftliche Debatte. Zum Thema Rechtsruck hören wir nun ein gemeinsames Statement vom Frauenverband Courage und der Partei Die Linke.
Seid herzlich gegrüßt, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Uns beide, Enel von Courage, Helene, ich von der Linken, sind für eine bunte, pluralistische Gesellschaft. Und ich bin sicher, das ist auch euch wichtig. Wir stehen hier, weil ihr uns gegen den nicht nur in Deutschland massiv fortschreitenden Rechtsruck, das Erstarken extrem konservativer, völkischer Strömungen wenden, dagegen protestieren, aufstehen. In diesem Jahr, wie ihr wisst, wird ein neues Europaparlament gewählt. In Deutschland stehen in mehreren Bundesländern Wahlen an und es ist zu befürchten, dass dadurch der Rechtsruck in einigen Landtagen massiv verstärkt. Die AfD dort stärkste Partei wird. In Europa beispielsweise, in Italien, in Frankreich, in den Niederlanden zeigt sich, dass sich große Teile der Bevölkerung von rechtsradikalen Parteien angezogen fühlen. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt einer weltweiten Bewegung. Zugespitzt bedeutet dieser Rechtsruck für uns Frauen und die Queer Community, wir sollen unserer hart erkämpften Rechte wieder beraubt werden, aber nicht mit uns. My body, my choice ist nicht verhandelbar. Geschlechtsneutrale Erziehung, das ist die Zukunft. Sexismus ist Unrecht. Sexualerziehung ist Prävention vor Gewalt. Das generische Maskulinum grenzt Frauen aus. Wir gendern! Und Care-Arbeit liegt nicht in unseren Genen. Wir fordern die Anerkennung frauenspezifischer Fluchtgründe als Asylanspruch. Natürlich dazu gehört häusliche Gewalt, Vergewaltigung, Zwangsehe und Genitalverstümmelung. Und wir fordern ein weltweites Verbot der weiblichen Genitalverstümmelung.
Es sind nicht nur AsylbewerberInnen und MigrantInnen mit oder ohne deutschen Pass, die von einer Aushöhlung von demokratischen Rechten betroffen sind. Alle nicht von Rechtsradikalen erwünschte sollen ausgegrenzt, eingeschüchtert, gar abgeschoben oder weggeekelt werden. Auch in vielen ostdeutschen Kleinstädten, nachdem jahrelang in Montagsdemos von Faschisten dominiert Rechtsdenkende die Straße beherrschten, trauen sich die Menschen wieder in den öffentlichen Raum, um für eine wahrhafte Demokratie Flagge zu zeigen. Ermutigt durch die vielen Aktionen und Demonstrationen deutschlandweit gegen rechts.
Wenn Faschisten an die Macht kommen, gefährdet dies Freiheit und Demokratie. Dies wird uns alle treffen. Auch dagegen demonstrieren wir Frauen und Queers und alle heute. Es geht um unsere Rechte. Wir wollen eine pluralistische, bunte Zivilgesellschaft.
Wir unterstützen den Freiheitskampf aller Feministinnen überall.
Und der 8. März ist der Tag, an dem wir als Frauen weltweit unsere Rechte einfordern. Aber auch auf die besonderen Herausforderungen aufmerksam machen, denen gerade wir Frauen ausgesetzt sind. Dazu zählt vor allem der Bereich der Care-Arbeit. Und auch das war eines der Schwerpunktthemen am 8. März in München. Wir hören nun den Beitrag von der Gruppe Öffentliche Daseinsvorsorge am Limit. Ein Zusammenschluss von Verdi-Betriebsgruppen aus den Care-Bereichen, den Verdi-Frauen und dem offenen Frauentreffen.
Soll ich mich noch vorstellen? Fritz Richtling mein Name, Sprecherin der Verdi-Betriebsgruppe im Sozialbereich. Aber heute hier, wir lassen uns nicht kaputt sparen, wir sind am Limit, hallo! Wir brennen aus, wir können nicht mehr, wir kündigen. Sätze, die man von Beschäftigten in Kitas, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhilfe vermehrt hört. Die Beschäftigten in den Einrichtungen der Daseinsfürsorge, die das Herz dieser Stadt sind und sie am Laufen halten. Und es sind mit 80-95% größtenteils weiblich Beschäftigte, die hier wegbrechen. Wie zum Beispiel ich auch. Ich bin Sozialarbeiterin. Hallo. Erst verausgaben wir uns in unseren Berufen, dann kommen wir nach Hause und arbeiten in unserem zweiten Job, der unbezahlten Care-Arbeit. Wir versorgen die Kinder, wir haben den Mental Load zu leisten, wir pflegen pflegebedürftige Angehörige und erhalten dafür nicht mal eine Bezahlung. Rechnet man Erwerbsarbeit und Care-Arbeit zusammen, werden Männer 80% ihrer Arbeitszeit bezahlt, Frauen hingegen nur 41%. Dazu zählt auch unser aller Engagement, die wir hier stehen. Auch dies hier ist unbezahlte Arbeit, die doch so wichtig ist. Ob nun gerade hier oder wie derzeit bundesweit auf der Demonstration gegen Rechts und für Freiheit und Demokratie. Seit Jahren machen wir auf die Missstände aufmerksam, doch niemand mag zuhören. Im Gegenteil, uns wird gesagt, wir sollen doch endlich Vollzeit arbeiten. Wir, die erwerbstätigen Generationen, werden als faul und arbeitsscheu betitelt, weil wir klar und deutlich sagen, so geht es nicht weiter mit der dauerhaften Doppelbelastung aus Erwerbs- und Care-Arbeit. Währenddessen wird in den sozialen Medien der Begriff des Feminismus wieder mal missbraucht, weil Männer im Haushalt helfen, als ob das Wort Hilfe hier richtig angebracht wäre, wenn zwei erwachsene Menschen die Entscheidung treffen, ihre Haushalte zusammenzulegen. Und dabei geben auch Männer und Väter in Umfragen immer wieder an, dass sie sich mehr Unterstützung wünschten. Sie möchten auch eine bessere Work-Life-Balance, mehr Zeit mit der Familie und mehr Verständnis von den ArbeitgeberInnen bei der Elternzeit. Und das ist wahrer Feminismus. Wir haben alle ein Recht darauf, unser Leben freigestalten zu können. Aber statt dass sich etwas verbessert, wird es immer schlimmer. Die Care-Arbeit wird dank des Personalmangels im Erziehungsdienst und in der Pflege immer mehr. Wer rennt bitte schön nach Hause, wenn morgens wieder die E-Mail im Postfach ist? Heute ab 14 Uhr keine Betreuung in der Villa Sonnenschein, weil Personalmangel. Wer pflegt die Eltern oder gar noch die Schwiegereltern? Na, wer wohl? Wir. Wir, die wir hier stehen. Wir arbeiten schon immer mehr, mit weniger Gehalt, Grüße hier an den Gender Pay Gap, und verausgaben uns zunehmend. Und das wollen wir nicht mehr akzeptieren. Deswegen stehen wir heute als Mitarbeiterinnen aus der Daseinsfürsorgebereich und sagen, wir sind am Limit! Wir fordern wahre Gleichberechtigung, die jegliche Form von gesellschaftlich unverzichtbarer Arbeit anerkennt, wertschätzt und zwischen den Geschlechtern und in der Gesellschaft fair verteilt. Nehmt uns endlich wahr, nehmt uns endlich ernst, denn ohne uns bricht euer System in allen Ebenen zusammen. Ohne uns kann es gar nicht funktionieren. An dieser Stelle möchten wir auch die KollegInnen aus dem Einzelhandel grüßen, die seit Monaten auf der Straße stehen, auch zum größten Teil weiblich Beschäftigte, natürlich, und sich für eine gerechtere Bezahlung einsetzen, aber auch nicht gehört werden. Aber ist ja auch normal, dann verkommt halt die bezahlte Arbeit auch inzwischen schon zum Ehrenamt. Oh. Und deswegen wollen wir hier zusammenstehen und feministisch demonstrieren. Wer Interesse hat und zu uns stoßen möchte bei unserem Vernetzungs-Care-Blog am Limit, kann sich gerne Informationen holen beim Stand von den Verdi-Frauen oder beim offenen Frauentreff. Und weil es letztes Jahr so schön war, ich stand hier nämlich letztes Jahr als Sozialarbeiterin während eines Tarifstreiks und habe da schon festgestellt, wir sind nicht nur systemrelevant, wir sind das System, sage ich es heute nochmal. Und ich sage es heute als Sozialarbeiterin, ich sage es als Mutter und ich sage es als Frau. Wir sind nicht systemrelevant, wir sind das System.
Bevor wir mit unserem Rückblick auf den diesjährigen Internationalen Frauenkampftag weitermachen, spielen wir noch einmal Musik. Und zwar zu einem Thema, das immer noch aktuell ist, die Forderung nach Selbstbestimmung am eigenen Körper. In Frankreich wurde dieses Jahr das Recht auf Abtreibung in die Verfassung aufgenommen. Doch in anderen Ländern wurden die Abtreibungsgesetze verschärft, unter anderem in den USA und Polen. Selbst in Malta ist eine Abtreibung fast unmöglich. Frauen werden stigmatisiert und körperlicher Gefahr ausgesetzt. Noch immer. Wie es uns damit geht, besang Nina Hagen schon 1979 in ihrem Song »Unbeschreiblich weiblich«.
Wir sind wieder zurück bei der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit auf Radio Lora München und unserem Rückblick auf den Internationalen Frauenkampftag.
Eine der zentralen Forderungen des 8. März ist das Ende der Gewalt an Frauen. Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland ermordet. Doch noch immer werden viele Taten als vermeintliche Beziehungsgewalt verharmlost, anstatt sie als das zu benennen, was sie sind, Femizide. Darauf verwies auch das Statement von Ni Una Menos, einem spanisch sprechenden feministischen Kollektiv, das mit uns Teil des Münchner Aktionsbündnisses 8. März ist. Ni Una Menos bedeutet übersetzt nicht eine weniger. Wir zitieren aus dem Statement.
Femizid ist eine der extremsten Formen der Gewalt gegen Frauen. Es ist der Höhepunkt einer Situation, die durch die wiederholte und systematische Verletzung der Menschenrechte von Frauen gekennzeichnet ist. Allein dieses Jahr in Deutschland gab es bis zum 8. März schon 20 Femizide. Die Bekämpfung von Femizid erfordert gemeinsame und nachhaltige Anstrengungen von Regierungen, Gemeinschaften und Einzelpersonen gleichermaßen. Indem wir gemeinsam gegen Femizid vorgehen, senden wir ein deutliches Signal, dass solche Taten in einer gerechten Gesellschaft keinen Platz haben. Ni una menos, nicht eine weniger.
Besonderer Gewalt sind auch die Frauen im Iran ausgesetzt. Hören wir hierzu noch ein Statement von Women Life Freedom Munich e.V., ein Zusammenschluss von Aktivistinnen der iranischen Diaspora, die die Freiheitsbewegung der Menschen, insbesondere der Frauen und Mädchen, im Iran unterstützen und Teil des Münchner Bündnisses 8. März ist.
Ein herzliches Hallo an alle. Danke, dass ihr heute Abend da seid. Danke, dass ihr hier gemeinsam mit uns steht. Ihr seht, wir sind hier unterschiedliche Frauenbewegungen aus dem Nahen Osten, die hier gemeinsam stehen im Kampf gegen jeglichen Islamismus. Wir rufen euch auf, feministische KämpferInnen auf der ganzen Welt, unterstützt die iranischen Frauen in ihrem täglichen Kampf gegen das Geschlechterapartheid-Regime im Iran. Steht uns zur Seite, wir sind hier, um den Frauen im Iran eine Stimme zu geben, um sie in ihrem Kampf zu unterstützen, um ihnen Kraft zu geben, sich aus den Klauen dieses islamistischen, autokratischen, von alten Männern beherrschten, klerikalen Regimes zu befreien. Die iranischen Frauen kämpfen für uns alle. Ihre Forderungen nach Freiheit, Gleichheit, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung sind universell und verdienen unsere uneingeschränkte Solidarität. Lasst uns gemeinsam die Stimme dieser mutigen Frauen sein und für eine Welt kämpfen, in der Frauen ohne Angst und Einschränkungen leben können. Es ist an der Zeit, dass wir tatsächlich gemeinsam in Einbeziehung aller feministischen Kämpfe weltweit uns vereinen und gegen jede Form von Unterdrückung und Diskriminierung aufstehen. Die Zukunft der Frauen im Iran und weltweit hängt von unserer Solidarität und unserem entschlossenen Handeln ab. Und weil wir den Slogan heute schon so oft gehört haben, nochmal aus der kurdischen Frauenbewegung weltweit Siegeszug erhalten, Jin Jian Azadi.
Frauen leben Freiheit ist der Slogan, der Frauen weltweit verbindet. Wir lassen uns nicht klein halten. Wir begehren auf und wir fordern unseren Platz in der Gesellschaft, die immer noch patriarchalen Strukturen unterworfen ist, die es zu durchbrechen gilt. Dafür brauchen wir starke Frauen. Genau dies bringt der Song Just a Girl von No Doubt zum Ausdruck, in dem die Sängerin die Klischees unterläuft. Das war No Doubt mit dem Song Just a Girl. Hallo und willkommen zurück bei unserer Sendung auf Radio Lora München. Als Vertreterinnen der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit blicken wir heute zurück auf den Internationalen Frauenkampftag, aber auch auf den Ostermarsch, denn wir fordern nicht nur Frauenrechte, sondern auch Frieden. Diese Forderung hat die Internationale Frauenliga, die den Frieden ja im Namen trägt, nicht nur beim 8. März gestellt, sondern auch beim Ostermarsch, der am 30. März in München stattfand. Du, liebe Silvia, hast das in deinem Statement deutlich zum Ausdruck gebracht.
Ja, genau, Monika. Denn wir von der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit setzen uns als feministische Friedensorganisation für alle Themen rund um Frieden, Abrüstung, Frauen, Menschenrechte sowie Klimagerechtigkeit ein. Wir wenden uns explizit in unserer Arbeit gegen jede Form von Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus. Wir fordern von der Bundesregierung, ihrem Anspruch an eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik tatsächlich auch gerecht zu werden. Und das bedeutet unseres Erachtens, Frieden in den Mittelpunkt ihres politischen Handelns zu stellen, sich für Waffenstillstand und Friedensverhandlungen in der Ukraine einzusetzen, einen sofortigen humanitären Waffenstillstand und humanitäre Unterstützung in Gaza zu erwirken und sich für die Befreiung der von der Terrororganisation Hamas verschleppten Geiseln, von denen viele Mädchen und Frauen sind, einzusetzen. Wir fordern, dass sich die Bundesregierung für politische und gewaltfreie Lösungen einsetzt, die den Schutz von Frauen gemäß des Völkerrechts und der Agenda Frauenfrieden und Sicherheit in den Mittelpunkt stellt und eine langfristige Konfliktbewältigung fördert. Wir fordern Abrüstung statt einer kriegstüchtigen Bundeswehr und einer zunehmenden Militarisierung der Gesellschaft zu Lasten von sozialer Gerechtigkeit und Klimaschutz.
Danke, liebe Silvia, für dieses Statement. Wie waren denn deine Eindrücke vom diesjährigen Ostermarsch angesichts der vielfältigen Konflikte weltweit? Von den Demos in München wurde ja nicht nur im bayerischen Fernsehen berichtet, sondern selbst in der Tagesschau. Offensichtlich waren es wohl weniger Teilnehmer als im Vorjahr. Hat das damit auch zu tun, dass es erneut zwei getrennte Demos gab? Was unterschied die beiden Aktionen?
Ja, liebe Monika, in der Tat, es gab auch dieses Jahr wie letztes Jahr zwei verschiedene Veranstaltungen. München steht auf, hat ebenfalls zu einer Demonstration aufgerufen. Das Münchner Friedensbündnis, das seit vielen Jahren hier in München die Ostermärsche organisiert und wir als Internationale Frauenliga lehnen eine Zusammenarbeit ganz klar ab, weil sich München steht auf nicht nach rechts abgrenzt. Wir sagen, dass es keinen Frieden geben kann mit Faschisten, Rechtsextremisten, aber auch Menschen aus der AfD, die gegen andere Menschengruppen hetzen und die Gesellschaft spalten. Hier in München nahmen circa mehr oder weniger 1000 Menschen an unserem Ostermarsch teil. Aber auch ohne Gegenveranstaltung, das muss man sagen, ist es natürlich Fakt, dass die seit den 60er Jahren stattfindenden Ostermärsche nicht mehr Hunderttausende auf die Demonstrationen locken können, sondern nur noch Zehntausende bundesweit. Das Motto in München dieses Jahr war Waffenstillstand jetzt. Und wie du gesagt hast, war Brigitte Obermeier, die Sprecherin unserer Münchner Gruppe der Internationalen Frauenliga, auch in der Tagesschau, immerhin, hatten wir Presse, als langjährige Organisatorin des Ostermarsches hier in München, um dem Frieden auch eine Stimme zu geben. Und diese Friedensstimmen wird es nicht nur hier in München, zum Beispiel durch die kurzfristige Streichung der Förderung durch die Stadt für die Münchner Friedenskonferenz, sondern auch deutschlandweit immer schwerer gemacht.
Ja, vor allem gilt es auch an die besondere Verantwortung Deutschlands zu erinnern, sowohl für den Krieg in der Ukraine als auch in Gaza. Deutschland beliefert sowohl die Ukraine wie auch Israel mit Waffen. 2023 hatte die Bundesregierung grünes Licht für Rüstungsexporte im Wert von über 326 Millionen Euro an Israel gegeben. Das war 10-mal so viel wie im Vorjahr. Während die deutsche Regierung die Rüstungsexporte an die Ukraine mit dem Recht auf Selbstverteidigung rechtfertigt, wirkt das Argument der Selbstverteidigung im Fall Israel fadenscheinig, wenn es um die Bombardierung der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza geht. Die deutschen Rüstungsexporte mit 12,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr sind explodiert. Und Konzerne wie Rheinmetall und Krauss-Maffei-Wegmann fahren satte Gewinne ein. Krauss-Maffei-Wegmann sitzt immerhin in München. Hattest du, Silvia, den Eindruck, dass dies den Menschen hier überhaupt bewusst ist? Wurde dies in den Reden thematisiert?
Natürlich, Monika, war auch das Thema in den vielseitigen und wirklich gelungenen und guten Reden am Ostermarsch hier in München. Unternehmen der Rüstungsindustrie fahren ja gerade Rekordzahlen an Umsatzsteigerungen ein. Einfach Wahnsinn. Und sie sind definitiv die Gewinner in Kriegs- und Konfliktzeiten. Und während in der Vergangenheit ja Verbindungen zwischen Politik und VertreterInnen der Wirtschaft kritisch unter dem Aspekt Korruption gesehen wurden, wird Verteidigungsminister Pistorius von MedienvertreterInnen am Rande der sogenannten Sicherheitskonferenz in München im Februar diesen Jahres für seine tolle Annäherung an die Rüstungskonzerne sogar noch gelobt. Also befremdlicher kann Berichterstattung aus meiner Sicht nicht sein. Noch befremdlicher sind allerdings in der Tat die Kommentare von Bundeskanzler Scholz und Herrn Habeck in ihren Osterbotschaften an die Nation. Meine Empfehlung an die Herren wäre, mehr im Grundgesetz als in der Bibel zu lesen. Denn in der Präambel des Grundgesetzes ist das Friedensgebot und die Pflicht zur aktiven Friedenspolitik verankert. Dem entspricht aus der Sicht von uns FriedensaktivistInnen die aktive Politik der Bundesregierung sicher nicht. Ich habe zum Schluss noch eine Stimme vom Ostermarsch hier in München mitgebracht, die wir jetzt noch einspielen. Maria Feckel vom Netzwerk Friedenskooperative.
Ich bin Maria Feckel. Ich bin die Organisatorin der Internationalen Münchner Friedenskonferenz, die jedes Jahr parallel zur Münchner Sicherheits- oder sogenannten Sicherheitskonferenz stattfindet, jedes Jahr im Februar. Heuer war das zum 22. Mal. Heute hier am Marienplatz bin ich wieder zum Ostermarsch, da ich in einer Tradition stehe, in einer wichtigen Tradition einer konsequenten Friedensbewegung, die heuer fordert, wichtiger denn je, Waffenstillstand jetzt. Es reicht. Wir können nicht länger tatenlos zusehen, wie unschuldige Menschen leiden und sterben. Deswegen fordern wir Waffenstillstand in der Ukraine, im Sudan, im Ostkongo, in Nordsyrien, in Nordirak, in Gaza, weltweit. Ich finde es wichtiger denn je, dass das Leiden beendet wird. Es sind einfach politische Interessen, Machtspiele, die diese Kriege am Laufen halten, wie man aktuell sieht. Je nachdem, wie Biden dasteht in Amerika bei seinen Wahlumfragen, sagt, okay, wir machen hier Schluss, wir liefern nicht so viel, kann sogar bei einer UN-Resolution, wie jetzt aktuell am 25. Februar 2728, sich sogar enthalten und einen Waffenstillstand in Gaza, eine Resolution für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza möglich machen. Diese Resolution fordert einen sofortigen Waffenstillstand. Weiterhin fordert sie die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Geiseln, aber auch humanitären Zugang für Nahrungsmittel und medizinische Güter. Diese Resolution wurde ja verabschiedet im UN-Sicherheitsrat und das wäre eigentlich genau das Gremium, um auch Maßnahmen zu beschließen, um solch eine Resolution zur Durchsetzung zu verhelfen. Also die hätten die Möglichkeit, Maßnahmen wie Sanktionen oder den Einsatz von Blauhelmsoldaten zu verabschieden. Dann wäre es möglich auch, dass den Worten Taten folgen. Genauso haben wir heute appelliert an Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Baerbock, die ja auch Worte haben, die da heißen zum Beispiel die Hölle von Gaza, sagt Annalena Baerbock. Aber ohne entschiedene Taten sind diese Worte leer und wertlos. Deswegen fordern wir von der Bundesregierung, beendet die Beihilfe zu Kriegsverbrechen, stoppt die Waffenlieferung an Israel sofort, Waffenstillstand jetzt.
Vielen Dank, Maria, für dieses Statement.
Nicht zuletzt wollen wir daran erinnern, dass vor allem der Krieg in der Ukraine die Debatte um die nukleare Aufrüstung wieder befeuert hat. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass die Opfer nuklearer Machtspiele vor allem indigene Völker sind. So testete Russland seine Atomwaffen in Kamtschatka und auch die NATO-Mitgliedstaaten testeten ihr atomares Arsenal auf dem Land indigener Völker. Frankreich etwa führte zwischen 1966 und 1995 193 Atomtests auf den pazifischen Atollen Mururoa und Fangataufer durch. Die USA förderten das Uran und reicherten auch das Plutonium für ihre Bomben ebenfalls auf indigenem Land an. Tausende Indigene der Dine starben in den Uranminen im Südwesten der USA. Zudem führten die USA ihre Atomtests auf dem Vertragsgebiet der Western Shoshone in Nevada durch. 100 davon oberirdisch sowie 921 unterirdisch. Die Indigenen wurden weder informiert noch konsultiert oder gar entschädigt für die Folgen der nuklearen Tests. Diese wurden nur gezündet, wenn sich der radioaktive Fallout über dem Land der Indigenen niederließ. Letztes Jahr lud die Internationale Frauenliga Vertreter der Marshallinseln ein, um über ihre Erfahrungen mit den Atomtests unter anderem im Bikini-Atoll zu berichten. Ihre Berichte waren erschütternd, von sogenannten Quallenbabys infolge der atomaren Strahlung über die riesigen Endlager, den sogenannten Dome, bis zum drohenden Absinken der Insel infolge des Klimawandels. Noch heute liegen auch bei uns in Büchel US-Atomraketen. Wir müssen uns unserer Verantwortung für diese tödliche Gefahr stets bewusst sein. Wir fordern daher ein Ende des Wettrüstens. Nein zum Krieg, nein zu Atomwaffen, ja zu Friedensverhandlungen.
Und zu diesem Thema hören wir auch noch ein Statement von Brigitte Obermeier.
Hallo Brigitte, du organisierst hier den Ostermarsch in München mit. Warum ist es wichtig, dass wir einen Ostermarsch hier in München oder auch bundesweit haben?
Ja, der Ostermarsch erklärt sich natürlich aus der Anti-Atom-Bewegung und war schon vor 1959, 60 sind schon die ersten Ostermarsche gewesen. Der erste war in Oldermaston, das ist in England, gegen die atomare Bewaffnung und gegen die Atomwaffenversuche. Und das hat sich ja nicht geändert. Also im Gegenteil, wir sehen uns immer wieder der atomaren Bedrohung ausgeliefert. Immer droht irgendjemand, es könnte ja sein, dass man Atomwaffen einsetzt. Und deshalb ist unsere Forderung zum Ostermarsch traditionell immer gewesen, Abschaffung aller Atomwaffen.
Jetzt waren wir ja schon lange weltweit nicht mehr in einer Situation, wo eine atomare Auseinandersetzung deutlich realistischer geworden ist, als es in der Vergangenheit der Fall war. Ja. Trotzdem kann man ja jetzt nicht sagen, dass hier zu den Ostermärschen die Massen bewegt werden können. Woran glaubst du, liegt das, dass sich so wenige Menschen für das Thema Frieden hier in Deutschland engagieren?
Ich glaube, dass man diese atomare Bedrohung, weil man sie schon so lange kennt, nicht so ganz ernst nimmt. Also, dass man denkt, naja, drohen halt, aber es wird nichts passieren, ist, denke ich, eine Geschichte. Das andere ist, es ist so monströs und so grauenvoll, dass man sich das gar nicht vorstellen mag und vorstellen kann. Es ist so eine gemeine Waffe. Und Hiroshima 45 ist lange zurück. Da können sich die Leute einfach auch nicht vorstellen, dass das nochmal der Fall sein könnte. Also so erkläre ich mir das. Was man aber auch sehen muss beim Ostermarsch ist, das ist keine zentrale Veranstaltung, sondern die Ostermärsche finden in über 100 Städten statt. Letztes Jahr waren es 80 Städte, in diesem Jahr sind es 100 Städte. Also die Menschen machen sich überall auf, etwas für den Frieden zu tun und Ostern unterwegs zu sein. Das ist für mich schon ermutigend, auch wenn ich mir natürlich heute in München 50.000 Leute gewünscht hätte.
Ja, hätten wir uns, glaube ich, alles waren. Aber doch über 1.000 Menschen auf der Straße, nach den Schätzungen der Polizei, die ja meistens immer ein bisschen zu niedrig sind. Insofern ein Erfolg, auch dass es mehr Städte sind dieses Jahr. Was würdest du denn gerne Menschen mitgeben wollen, die heute nicht auf den Ostermärschen dabei waren, warum es sich lohnt, nächstes Jahr mitzumachen?
Ja, Frieden ist unsere Antwort darauf. Wenn ich an die Bertha von Suttner denke, die ja vor über 150 Jahren schon geboren wurde und die gesagt hat, Frieden ist die Grundlage des Glückes. Ohne Frieden gibt es keine Entwicklung. Und wenn man sich das anguckt, was in den Ländern, die jetzt gerade durch Kriege zerstört werden, los ist, dann sieht man, die Kinder gehen nicht in die Schule, die Leute haben keine Arbeit mehr, sie verelenden. Und das Schlimmste ist, im Moment verhungern sie auch. Und Krieg wird als Waffe eingesetzt und Hunger ist dann eine Kriegswaffe und das finde ich ganz, ganz grauenvoll. Deshalb alle bitte kommen, weiter für den Frieden arbeiten, weil wir brauchen Frieden, um überhaupt weiterzuleben.
Danke für das Interview, Brigitte.
Gerne, danke.
Ja, und vielleicht ist ja dann auch nächstes Jahr ein bisschen mehr los auf den Ostermärschen. Immerhin, wir haben viel Presse gehabt und kann mich nicht erinnern, dass bei den Ostermärschen es Kommentare gab des Bundeskanzlers, Wirtschaftsministers, Außenministerin. Also zumindest scheint es die Politik zu beschäftigen, dass es Menschen gibt, die in diesen Tagen noch für Frieden einstehen. Das lässt uns doch hoffen. Ja, aber Monika, das war schon unsere Sendung für den heutigen Tag. Die Sendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit mit unserem Rückblick auf den Internationalen Frauenkampftag und den Ostermarsch hier in München. Im Studio waren Monika Seiler
und Silvia Schwarz. Und unser Dank natürlich an den Reglern, an Wolfgang Ulbrich.
Genau, und wir haben jetzt noch Terminhinweise. Am 13. April gibt es um 10.30 Uhr eine Demonstration zum Thema Pro-Choice gegen radikale AbtreibungsgegnerInnen hier am Odillungsplatz in München. Und nicht vergessen, unsere nächste Sendung ist am 3. Juni um 20 Uhr hier auf Radio Lora München.
Und wer uns persönlich begegnen will, möge am 1. Juni zum Zammerland-Festival in die Leopoldstraße kommen. Wir sind mit einem Stand vertreten. Und bevor wir endgültig Schluss machen, gibt's noch, wir hatten das Bikini-Atoll genannt, von der Punkband Bikini Kill, also passendes Thema, das Rebel Girl.